Wissenswertes aus der chinesischen Medizin, ein Podcast des ABZ Mitte, Aus- und Weiterbildungszentrum für klassische Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin. Folge 14, die koreanische Saam-Akupunktur mit Andreas Brüch. Mein Name ist Anna Hardy, ich bin Journalistin und habe auch eine Praxis für chinesische Medizin in Frankfurt am Main. Und heute sprechen wir, wie eben schon angekündigt, mit Andreas Brüch über Saam-Akupunktur. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf und was erzählen darf über meine bevorzugte Therapiemethode. Freut mich sehr.
Ja, ich stell dich auch noch vor. Also, du bist ein promovierter Psychologe und arbeitest seit 2008 als Heilpraktiker in Olching bei München. Und so wie ich das verstanden habe, bist du auch über deine Dissertation, also das Thema deiner Dissertation zur asiatischen Medizin gekommen. In der Dissertation ging es um die Kommunikation in asiatischen Kulturen. Seit 1996 bist du regelmäßig für Qigong und traditionelle koreanische Medizin in Südkorea. Und von 2004 bis 2010 hast du eine Ausbildung in koreanischer Handakupunktur in Seoul, Korea absolviert. Dann folgten weitere Fortbildungen und klinische Hospitationen bei verschiedenen Lehrern und Ärzten der koreanischen Medizin. Unter anderem bei Dr., hoffentlich spreche ich das jetzt richtig aus, Yu-Ong Jung. Ja?
Ong, Yu-Ong Chong heißt der.
Chong, okay, Yu-Ong Chong. Und zwar der Vizepräsident der koreanischen Society of Saam Acupuncture Therapy. Du bist auch Autor eines Lehrbuchs, Saam-Akupunktur, koreanische Vier-Nadel-Technik, das 2017 bei Müller und Steinecke erschienen ist. Ist es das erste Buch, was auf Deutsch zu dem Thema erschienen ist?
Jein. Es gibt noch ein anderes Buch über Saam-Akupunktur, das in Deutsch übersetzt worden ist. Das ist aber nicht diese orthodoxe Methode, sondern es ist von einem koreanischen Arzt, der diese Saam-Akupunktur, wie soll ich sagen, vermischt, so ein Hybridmodell gebaut hat mit der sogenannten Sasang-Medizin. Das ist also ein Stil der Kräutertherapie in Korea. Und er hat diese beiden Dinge miteinander vermischt und im Grunde daraus sowas wie sein eigenes Konzept entwickelt. Aber diese orthodoxe Methode, sage ich mal, wie sie im Grunde seit Jahrhunderten sich entwickelt hat in Korea, das ist das erste Buch auf Deutsch eigentlich und mir ist auch, sagen wir mal, es kann ja in anderen Sprachen, die ich nicht kenne, noch was geben, aber auch auf Englisch gibt es eigentlich kein brauchbares Lehrbuch mittlerweile, noch nicht in irgendwo publiziert, soweit ich das weiß. Ich bin gerade dabei mit zwei anderen Ärzten in Korea, also mit meinem Lehrer, dem Dr. Chung und noch einer anderen koreanischen Ärztin. Wir machen so die ersten Schritte. Wir wollen eigentlich ein englisches Lehrbuch veröffentlichen, aber das ist noch ganz, ganz am Anfang vom Entstehen eigentlich.
Kann man sagen, dass dieses koreanische System eigentlich mehr eins ist, was es nur in der Lehre gibt, also sozusagen vom Lehrer zum Schüler transferiert wird im Moment noch, oder wird es auch an Schulen schon formal gelehrt?
Ja, also in Korea, die Ärzte, die traditionelle Medizin studieren an der Universität, die haben diese Saam-Akupunktur im Curriculum. Also die lernen das an der Uni eigentlich. So wie die TCM-Studenten halt chinesische Medizin lernen, lernen die eben die koreanische Medizin. Und da ist die Saam-Akupunktur eins der Konzepte, was an der Uni vermittelt wird. Und es ist auch so, dass die, also vom Akupunkturstil her, die Saam-Akupunktur das ist, was die meisten von diesen Ärzten in Korea verwenden. Gibt noch andere Methoden natürlich in der koreanischen Medizin, so wie es ja in der chinesischen oder japanischen Medizin unterschiedliche Stile gibt. Aber die Saam-Akupunktur ist das eigentlich, was am meisten verwendet wird. Aber es ist halt außerhalb Koreas noch nicht wirklich bekannt.
Es gibt ja eine Geschichte zur Entstehung dieser Akupunkturrichtung, die ich in einem Artikel von dir gelesen habe. Da erklärst du auch, dass Saam eigentlich heißt Mensch und Höhle, also ein Mensch, der in einer Höhle wohnt, was sich wohl auf einen Mönch bezieht, der in seiner Meditationspraxis dem diese Methode praktisch eingegeben wurde.
Ja, richtig.
Das finde ich natürlich sehr spannend. Und ich frage mich, wie ist es denn dann weitergegangen? Weil, also man hört ja nicht immer unbedingt auf einen Mönch, der sagt, ich hatte da so eine Idee.
Ja, also historisch ist es im Grunde so weitergegangen, ja, wenn wir ein bisschen ins Detail gehen, der hat sein Manuskript geschrieben und ein paar Jahrzehnte später, man weiß historisch eigentlich nicht genau wann, hat eine zweite Person, von der man auch nur den Namen weiß, zu diesem Skript über die Samenakupunktur, das dieser Mönch geschrieben hat, wie soll ich sagen, seine Fallbeispiele und seine Interpretationen von dem, was der Saam geschrieben hat, dazu geschrieben. Weil so ist, dieser Originaltext ist relativ rudimentär. Also da werden eigentlich Punktkombinationen vermittelt und vor jedem Kapitel ist ein kurzer Text, ja, der so ähnlich ist wie in den chinesischen Klassikern, aber wirklich relativ kurz mit blumigen Darstellungen, so wie wir es eben auch aus dem Shanghanlun oder aus dem Suwen kennen, wo man erstmal, wenn man also gar nicht so genau weiß, wie das zu interpretieren ist. Und diese zweite Person, die hat eben seine Fallbeispiele dazu geschrieben und dann ist im Grunde dieser Akupunkturstil ja weitergegeben worden und im Grunde über handschriftlich kopierte Manuskripte, wo verschiedene Leute halt auch wieder weitere Erfahrungen und Interpretationen dazu geschrieben haben. Genauso wie in China halt, ja. Und 1922 ist das erste gedruckte Exemplar über koreanische Medizin erschienen, wo auch dieser Stil letzten Endes beschrieben wird. Und der richtige, also die richtig stärkere Entwicklung hat dieser Akupunkturstil eigentlich erst wirklich seit Anfang der 1980er Jahre genommen, als ein Arzt namens Kim Hong-kyung in dem Antiquariat im Grunde so ein altes Manuskript entdeckt hat und damit auch nicht so viel anfangen konnte. Und der Kim Hong-kyung hat dann einfach bei schwierigen Patienten, wo er nicht weiter wusste mit seinen bisherigen Methoden, einfach angefangen, diese Punktkombinationen, die da in dem Originalmanuskript erläutert sind, auszuprobieren und erstaunlicherweise sehr gute Erfolge gehabt. Und also speziell dieser Kim Hong-kyung, der so der bekannteste von den Samen-Akupunktur-Lehrern oder auch er ist, hat dann halt eben angefangen, rumzuprobieren, auszuprobieren, sich zu überlegen, wie er das verstehen kann. Und ja, der ist Februar 22 ist er verstorben. Ich habe ihn persönlich nicht mehr kennengelernt, aber also im Grunde ist es ein relativ verrückter Mensch gewesen. Der hat nämlich dann gesagt, um zu verstehen, was in diesem Manuskript steht, was offensichtlich relativ sinnvoll ist, muss er eigentlich einen ähnlichen Lebensweg gehen und hat damals Anfang der 80er seine Praxis für koreanische Medizin zugemacht und ist für, ich weiß nicht genau, 6 oder 8 Jahre ins Kloster gegangen, ist buddhistischer Mönch geworden. Hat in dieser Zeit den Buddhismus studiert und parallel eben versucht zu verstehen, was in diesem Manuskript eigentlich sozusagen, was dahinter steckt. Und ist dann wieder Zivilist geworden sozusagen und ist wieder ins normale Leben zurückgekehrt, hat in Seoul danach seine erste Praxis aufgemacht, hat mit dieser Methode unterrichtet und hat dann angefangen, ja, über einen Zeitraum, ja, kann man dann eigentlich schon fast sagen, fast 40 Jahre, koreanische Ärzte und Medizinstudenten in Seminaren zu unterrichten. Also es gibt, der hat das jedes Jahr bis zu seinem oder bis 1, 2 Jahre vor seinem Tod gemacht, dass er in Korea ein mehrwöchiges Camp veranstaltet hat, wo Ärzte und Studenten hingehen konnten und in täglichen 10-stündigen Sessions über einen Zeitraum von, ich weiß nicht genau, 30 Tage, glaube ich, von ihm die Methode eingetrichtert bekommen haben. Und der hat sozusagen das sehr stark ja, vorangebracht in Korea. Und es gibt auch andere Leute, die das machen, aber er ist sozusagen der wichtigste Mensch gewesen, eigentlich würde ich mal sagen.
Da muss ich jetzt mal nachfragen. Also, der war schon nicht der Erste, der es gemacht hat, auch nicht der Mönch, sondern Akupunktur gab es auch schon vorher in Korea, ne? Die wahrscheinlich dann mehr mit den chinesischen Quellen übereinstimmte oder sich aus denen inspiriert.
Ja, genau. Also historisch haben die natürlich, ja gut, da streiten sich die Experten auch wieder, aber im Prinzip gab es sehr viel Transfer eigentlich natürlich auch von China nach Korea. Und historisch hat sich dann eben daraus eine eigene koreanische Medizin entwickelt mit anderen Schwerpunkten, mit anderen theoretischen Ansätzen. Aber natürlich kann man sagen, die ganzen Grundkonzepte, die es in der chinesischen Medizin gibt, die gibt es in der koreanischen Medizin eigentlich so auch. Und dann gibt es halt diverse Spezialitäten, die ein Stück weit die die koreanische Medizin von der klassischen chinesischen Medizin eigentlich unterscheiden.
Also das wäre auch das, worüber ich gerne mit dir sprechen möchte, weil es geht ja darum, auch dein Kurs zu bewerben, den du dieses Jahr am ABZ Mitte hältst im November oder September. Oh. Okay, wir schreiben es in die Shownotes. Und da gehen ja Leute hin, die schon eine Grundausbildung in chinesischer Medizin gemacht haben, die vielleicht auch schon lange in dem Feld arbeiten. Und da ist die Frage, kann ich mit dem, was ich schon mitbringe, kann ich darauf aufbauen?
Ja, auf alle Fälle. Also im Grunde, es gibt alles, was wir aus der chinesischen Medizin kennen, gibt es in der koreanischen Medizin auch oder in dieser Samenakupunktur. Und dann gibt es noch, also ich unterrichte das immer so, dass es noch zusätzliche Aspekte gibt, wenn wir jetzt speziell diese Samenakupunktur nehmen. Der erste wichtige theoretische Unterschied ist, in der Samenakupunktur nicht gar nicht global in der koreanischen Medizin, aber was diese Spezialität von der Samenakupunktur ist, dass sie eigentlich diese Theorie der fünf Elemente nimmt als einen Baustein, und der zweite Baustein ist eigentlich das Konzept der sogenannten 6G, der sogenannten klimatischen Energien. Die sind auch im Neijing Suwen beschrieben, aber in einem Kapitel, wo es eigentlich gar keinen engen Bezug hat irgendwie zur Therapie und Krankheit, sondern da geht es eigentlich über das Verständnis der Jahreszeiten und des Klimas. Also in dem Kapitel steht sehr viel drin, wann die Bauern was anpflanzen sollen, wann sie ernten sollen, wie sich das im Jahresrhythmus ändert. Also es geht da gar nicht so sehr um Therapie. Aber dieses Konzept der 6 klimatischen Energien, der 6G, in Kombination mit den 5 Elementen gibt ein anderes Verständnis der Meridianenergie. Und wenn man diese 6G anschaut, dann sind es die gleichen Begrifflichkeiten wie in den 6 Schichten im Shanghanlung, also von Changzhongjin. Aber das Verständnis ist etwas anders, wie man das interpretiert. Ja.
Ja, erzähl doch mal, wie man das interpretiert. Also ich habe mir noch einen anderen Podcast angehört, in dem du mitgewirkt hast, von Geological, der ist in Englisch. Da hast du zum Beispiel bestimmte Punkte durchdekliniert, also Milz 3, dass es sozusagen der erdigste Punkt ist, oder Leber 1, der windigste Punkt. Könntest du das ein Beispiel von ein paar Punkten mal erzählen, welche Qualitäten die praktisch nochmal dazu bekommen durch dieses Konzept?
Ja, das kann ich machen, wobei dieses Thema dann schon eine sehr fortgeschrittene Ansatz in der Samenakupunktur ist.
Okay.
Aber wir können eigentlich das Grundprinzip anhand dieses Themas auch besprechen. Mhm. Also jeder Meridian hat ja erstmal die Eigenschaft der 5 Elemente, so wie wir es aus der Zhang-Fu-Lehre eigentlich kennen. Das heißt, Milz ist Erde, Lunge ist Metall, Niere ist Wasser und so weiter. Ja, das ist mal die eine Art von Energie, die in dem Meridian drinsteckt, kann man sagen. Und das Zweite, was drinsteckt, ist eben der Aspekt dieser 6G. Und die sind genauso wie eben die sechs Schichten oder so wie die Meridiane in ihrem vollen Namen benannt sind. Also der Lungenmeridian heißt ja eigentlich Tai Yin, Hand-Lungenmeridian, ja. Und Hand macht eine Aussage darüber, wo einfach der Meridianverlauf hauptsächlich ist, nämlich eben am Arm, im Oberkörper. Und dieses Tai Yin, also diese Begriffe der 6 Schichten bringen wir mit diesen 6 Qi in Zusammenhang. Also Tai Yin hat den Aspekt der Feuchtigkeit zum Beispiel, ja. Yang Ming hat den Aspekt der Trockenheit. Jüyin hat den Aspekt der Hitze oder des Feuers. Taiyan hat den Aspekt der Kälte. Jüyin hat die klimatische Energie von Wind und Bewegung. Das muss man ein bisschen mehr erklären. Wind hat, und diese Windbewegung hat einen nach innen ziehenden, also ist einerseits Bewegung an sich und hat eine nach innen gehende, also adstringierende Qualität. Und Shaoyang ist ein bisschen ein Sonderfall, das ist vielleicht zu weit, wenn ich das ganz im Detail erkläre, aber Shaoyang korrespondiert mit dem Ministerfeuer in der Samenakupunktur und hat insofern eine wärmende, bewegende Qualität, die nach außen eine Richtung hat. Ja. Und diese Energien balancieren sich gegenseitig aus. Also Taiyin ist feucht, Yangming ist trocken. Das heißt, Feuchtigkeits- und Trockenheitsprobleme können wir damit regulieren, indem wir immer den ausgleichenden, gegenüberliegenden Meridian ansprechen. Shaoyin und Taiyang sind Hitze und Kälte. Wir können also Wärme- und Kälteprobleme damit behandeln. Und Jiyin und Shaoyang balancieren sich auch aus und ist einerseits eine nach innen gehende kühlende Energie wie der Wind oder eine nach außen gehende, etwas wärmere Energie, die durch dieses Ministerfeuer, also die Wärme aus dem Ministerfeuer kommt. So. Und dieser Aspekt steckt eben auch noch in jedem Meridian mit drin. Und wenn man die beiden Dinge jetzt kombiniert, also den Aspekt der fünf Elemente und den Aspekt von diesen sechs Qi, dann gibt es immer eine Kombination aus diesen beiden Eigenschaften. Und daraus ergibt sich für jeden Meridian eine besondere Qualität. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Taiyin-Lungen-Meridian uns anschauen, dann haben wir den Metallaspekt, der in der Lunge dabei ist. Und das hat was mit Trockenheit und Kühlung zu tun. Und der dieses Taiyin der 6G ist Feuchtigkeit und leicht warm. Also wir haben was, was kühl und trocken ist und etwas, was feucht und warm ist. Und das wird jetzt miteinander kombiniert. Das hört sich jetzt erstmal widersprüchlich an, weil das ist genau das Gegenteil. Aber daraus ergibt sich eine Kombination in der Samakupunktur, die sagt, der Lungenmeridian von der energetischen Qualität ist befeuchtend. Weil die grundsätzliche Idee erstmal ist, dass diese 6G in dieser Behandlungsform die dominante Energie sind. Also dass diese Feuchtigkeit ist etwas stärker vorhanden. Und weil Metall kühlend und trocknend ist, ist es eine leicht kühlende Feuchtigkeit, die man mit dem Lungenmeridian fördern kann, im ganzen Körper letzten Endes, ja. Das heißt,
es geht also um den ganzen Körper.
Es geht bei diesem Konzept um den ganzen Körper. Es ist also eine globale Therapie. Das heißt, wenn wir jetzt wieder sagen, wir haben eine Pathologie, ein Problem bei den Patienten, wo etwas warm und trocken ist, dann könnten wir das ausgleichen, egal wo im Körper, egal welches Problem, indem wir den Lungenmeridian mit diesen vier Punkten der Samenakupunktur, die da immer verwendet werden, tonisieren und dann können wir dieses Problem eigentlich damit ausgleichen. Ja, und so kann man das mit allen Meridianen machen. Und wenn man die Meridiane jetzt noch ein bisschen genauer anschaut, dann gibt es, also wir haben ja diese 12 Hauptmeridiane, dann gibt es 6 Meridiane, die so eine gemischt energetische Qualität haben, wie ich das jetzt gesagt habe, wo etwas ein bisschen hiervon und ein bisschen davon zusammenkommt. Und 6 Meridiane haben eine ganz einheitliche Energie. Das muss ich vielleicht auch kurz erklären. Also wir nehmen jetzt den Milzmeridian als Beispiel. Milz ist das Element Erde und es hat eine befeuchtende und warme Qualität. Und Milz ist auch Taiyin nach diesen 6G. Und Taiyin ist die Feuchtigkeit und die ist auch leicht wärmend. Das heißt, wir bringen leichte Wärme, leichte Feuchtigkeit oder wir nehmen Feuchtigkeit aus den 5 Elementen zusammen mit dieser Idee der 6G, die auch feucht und warm ist. Und dann haben wir quasi doppelte Feuchtigkeit und doppelte Wärme. Oder man kann sagen, das ist reine Feuchtigkeit und reine, die etwas wärmend ist. Ja, das heißt, wenn ich den Milzmeridian tonisiere, dann befeuchte ich und wärme dabei etwas. Das heißt, wir könnten sofort sagen, Probleme, die mit Trockenheit zu tun haben oder auch oder mit Trockenheit und Kälte, können wir damit letzten Endes ausgleichen. Und so gibt es eben 6 Meridiane, dieses Konzept diese energetische Qualität der 6G jeweils sehr identisch ist in seiner Ausprägung mit den 5 Elementen dieses Meridians, kommt das zusammen und wir haben dadurch eine reine Energie. Ja? Also der Milzmeridian ist nur befeuchtend und warm. Der Herzmeridian ist einfach heiß. Der Blasenmeridian ist der kälteste und feuchteste, also mit Kälte und Wasser am meisten ausgestattete Meridian. Und der Lungenmeridian, also das ist ja, Entschuldigung, nicht Lunge, der Lebermeridian ist Holz nach den 5 Elementen, und das Tür Yin hat auch eine holzartige Qualität, weil es mit Wind zu tun hat. Also das ist reiner Wind. Ja, also haben wir 6 Meridiane, die eine reine energetische Qualität haben, und die anderen 6 haben so eine gemischt energetische Qualität. Und auf die Art können wir grundsätzlich erstmal pathologische Geschehen betrachten und versuchen, den gegenüberliegenden, ausgleichenden Meridian zu finden, der dann dieses Problem korrigieren soll.
Also selbst wenn man dieses System nicht jetzt lernt mit den 4 Nadeln, finde ich, öffnet es schon mal die Perspektive, weil Punkte dadurch mehrdimensionaler werden in ihrer Wirkung, ne?
Genau, also von daher, wenn wir jetzt diese Punkte wieder einzeln anschauen, ist es jetzt so, dass jeder Punkt auf einem Meridian, wenn wir die 5 Elemente-Punkte nehmen, ja, die Schuh-Transport-Punkte, hat dann entweder eine reine energetische Qualität oder eine gemischte energetische Qualität aufgrund dessen, auf welchen Meridian er liegt. Ja. Also von daher könnten wir sagen, Punkte auf dem Milzmeridian haben, die Schuh-Transport-Punkte auf dem Milzmeridian haben erst grundsätzlich eine sehr stark befeuchtende Qualität. Ja. Punkte auf dem Lebermeridian haben eine sehr stark Qi-bewegende, winderzeugende Qualität. Ja. Punkte auf dem Magenmeridian sind gemischt. Der Magen ist Erde nach den 5 Elementen und Yang-Ming nach den 6 Qi, und Yang Ming ist trocknend, also hat eigentlich sowas wie auch eine Metallqualität. Ja, nach diesem Verständnis hat der Magenmeridian also eine gemischte Qualität von trocken und feucht. Was die Samenakupunktur daraus macht, ist, dass es ein wenig trocknend ist und etwas wärmend. Das ist das, was der Magenmeridian macht.
Es ist ja so, dass wenn man 4 vorgegebene Punkte hat für bestimmte Probleme. Es ist ja eine unwahrscheinliche Reduktion von Komplexität, ne? Ich muss nicht mehr überlegen, okay, ich habe einen Nieren-Yin-Mangel und ich gucke in den Deadman, dann kann ich nehmen Niere 6, ich kann nehmen Niere 3, und dann fragt man sich, okay, was soll ich jetzt machen? Ne? Welcher Punkt ist angezeigt? Das Problem hat man bei der 4-Nadel-Technik wahrscheinlich nicht.
Nee, das hat man nicht. Wenn ich ein bisschen aushole, in der fortgeschrittenen Methode gibt es sehr viele Möglichkeiten, da noch Änderungen einzuführen. Aber die Grundmethode ist, dass wir eben 4 feststehende Nadeln haben, die für jedes Behandlungskonzept erstmal vorhanden sind. Also für jeden Meridian gibt es eine stärkende oder tonisierende Behandlungsstrategie und eine sedierende oder schwächende Behandlungsenergie. Mit schwächend ist gemeint, dass diese klimatische Energie, die Samenakupunktur diesem Meridian spricht, reduziert werden kann. Ja, also ich kann den Milzmeridian tonisieren, dann werden die Dinge feuchter, oder ich kann ihn sedieren, nehme ich diese Feuchtigkeit quasi weg und dann werden die Dinge trockener. Ja. Trocknen könnte ich aber auch, wenn ich stark trocknen will, durchs Tonisieren des Dickdarmmeridians, weil der ist Metall, das ist trocken und kühlend nach den 5 Elementen, und nach den 6 Qi ist es auch trocknend und kühlend. Dadurch würde ich sozusagen mit dem Tonisieren des Dickdarmmeridians mehr oder weniger fast schon das Gleiche machen, wie das durch das Sedieren des Milzmeridians. Und was diese 4 Punkte betrifft, weiß ich nicht, wie weit man noch dazu kommen, das im Detail zu besprechen, aber die werden nach den Prinzipien Ernährungs- und Kontrollzyklus aus den 5 Elementen ausgesucht. Deshalb sind die dann eben feststehend. Und der Vorteil dabei ist eben erstmal, das ist das, was ich immer versuche zu verkaufen auch, dass ich die Einzelindikationen für Akupunkturpunkte, die man eben in der TCM für jede einzelne Diagnose wissen muss, eigentlich nicht mehr brauche, weil die Punkte feststehen. Also das entlastet den Therapeuten meiner Meinung nach geistig sehr stark, weil ich mir nicht mehr bei der Diagnose über Einzelpunkte, wenn ich diese Grundbehandlungsstrategie anwenden will, Gedanken machen muss. Das ist eigentlich aus meiner Sicht der erste Vorteil. Und der zweite, weil du ja quasi nach der Diagnose gefragt hast, ist, dass wir mit diesen vier Punkten für einen bestimmten Meridian oder ein bestimmtes Zhangfu jede Diagnose aus der TCM abdecken können, die sich nach Fülle oder Leere einordnen lässt. Ja? Also nehmen wir das Beispiel der Leber, also mit der tonisierenden Vier-Punkte-Behandlungsstrategie für die Leber kann ich alle Diagnosen behandeln, die aus der TCM ein leeres Muster der Leber darstellen. Also man könnte sagen, einen Leberblutmangel, einen Leber-Qi-Mangel, Leberwindmangel, so es denn sowas gibt in der Diagnose. Also all diese diagnostischen Kategorien, die man jetzt, was weiß ich, beim Machocha unter leeres Mustern findet, da brauche ich keine verschiedenen Akupunkturpunkte, sondern das kann ich nur mit diesen vier Nadeln behandeln.
Und die sedierende würdest du dann nehmen bei Leber-Qi-Stagnation, Leberfeuer, okay.
Genau, aufsteigendes Leber-Yang, ja. Leber-Wind, also überall da, wo ich sage, da ist eine Fülle in dem Meridian, kann man die Fülle in dem Meridian rausnehmen durch diese sedierende Punktkombination. Genau so ist es. Und wenn wir jetzt davon sprechen, spannt sich das Feld in dieser Samenakupunktur jetzt eigentlich noch ein Stück weiter, weil zuerst haben wir ja vorher für diese gesprochen über diese klimatischen Eigenschaften des Meridians und jetzt sprechen wir ja eigentlich über Zhang-Fu-Diagnosen. Also das sind ja schon mal zwei verschiedene Dinge und beide Themen kann man mit diesen vier Nadel Punktmustern abdecken. Also auch die Zhang-Fu-Diagnosen, die wir eben aus der chinesischen Medizin eh schon kennen, oder aus der normalen Akupunktur, die kann man auch machen. Also man kann sich letzten Endes in der Behandlung entscheiden, fokussiere ich mich in meiner Diagnose und Behandlung auf ein Problem, das ich glaube, zu interpretieren zu können aufgrund dieser klimatischen Energien, ja, also der Mensch ist irgendwie hat zu viel Feuchtigkeit im Körper oder zu viel Trockenheit oder ist viel zu viel Hitze da, ich muss kühlen. Oder bin ich der Meinung, besser wäre es, wie in der chinesischen Medizin, mit einer Zhang-Fu-Diagnose zu behandeln. Also banal, ich bin der Meinung, der Patient hat eine Leber-Qi-Stagnation und diese klimatische Thematik interessiert mich jetzt heute gar nicht. Dann kann ich auch diese vier Punkte damit benutzen. Das hört sich erstmal sehr paradox an, weil es nicht so stark differenziert. Ja? Ich muss aber sagen, es ist so und es funktioniert. Also
ja, erzähl doch mal ein Fallbeispiel. Vielleicht auch eins, wo du mit den Zhang-Fu-Diagnosen oder Syndromansätzen nicht zu dem gleichen Ergebnis gekommen wärst.
Okay, mir fällt jetzt spontan ein Fallbeispiel ein, die vorletzte Patientin, die jetzt gerade da war. Mhm. Eine alte Dame, die seit Jahr und Tag Probleme hat mit der Blase und dem Wasserlassen. Die hat mehrere Blasenoperationen gehabt, wo eine Ulzeration auch festgestellt wurde. Das wurde operiert. Ihr wurde ein Teil der Blase entfernt und die Blase quasi der Rest dann wieder zugenäht. Und sie hat seitdem eigentlich das Problem, dass sie Schmerzattacken im Blasenbereich hat, dass sie sehr häufig Wasser lassen muss, dass sie Schmerzen beim Wasserlassen hat, dass sie immer wieder Blasenentzündungen hat und so weiter. Ja, also wenn man das hört, kann man auch aus der chinesischen Medizin, denke ich, gleich schon mal die Idee haben, das hat irgendwas mit Niere und Blase zu tun. Also wenn man jetzt eine TCM-Diagnose nimmt, dann wäre die Interpretation, denke ich auch, sie hat einen Nieren-Yang-Mangel, weil sie immer friert, sie wird nie richtig warm. Sie hat immer kalte Füße, sie hat immer kalte Hände, sie braucht eine Wärmflasche ins Bett, die kommt immer mit, auch wenn es nicht so kalt ist, mit der langen Unterhose und dicken Socken und einem Nierenwärmer und all diese Dinge, die fast schon lehrbuchartig sind. Und sie hat auch einen sehr schwachen, tiefen, fast gar nicht vorhandenen Puls. Ja, so. Jetzt könnte man eben sagen, das ist ein Nieren-Yang-Mangel und wir behandeln mit diesen Akupunkturpunkten aus der chinesischen Medizin diesen Nieren-Yang-Mangel. Da ist sicher was dran, aber aus Sicht dieser Samenakupunktur ist das Problem, dass sie zu viel Kälte hat. Ja, also sie hat zu viel Kälte, auch dieses häufige Wasserlassen ist schlechter im Winter, ist schlechter, wenn sie noch kältere Füße bekommt. Also all diese Grund, wie soll ich sagen, anamnestischen Fragen, die wir eh aus der TCM kennen, beantwortet sie fast lehrbuchartig. Aber die Interpretation aus Sicht der Samenakupunktur ist, sie hat zu viel Kälte und hauptsächlich halt im Blasenmeridian. Und deshalb gibt es jetzt aus Sicht der Samenakupunktur verschiedene Möglichkeiten, eigentlich sie letzten Endes zu behandeln. Ja. Ich mache das jetzt bei ihr so, dass ich die Punktkombination nehme, um den Nierenmeridian zu stärken. Und die Niere hat ja zwei Aspekte, nämlich die ist Wasserelement nach den fünf Elementen und ist Shaoyin nach den sechs Qi, und Shaoyin ist die Hitze. Das heißt, der Nierenmeridian hat die Besonderheit, dass es eben, aber das passt auch zu den Konzepten in der chinesischen Medizin, keine Vermischung von heiß und kalt ist, so wie wir es vorher gesagt haben, und dann würde es lauwarm werden, sondern die Niere hat ein, ganz besonders die Niere hat ja ein Nieren-Yang und ein Nieren-Yin. Und in dem Fall wollen wir eigentlich wärmen, und das ist etwas abstrakt oder für Leute, die TCM machen. Diese Nieren-Punkt-Kombination, um die Niere zu tonisieren, die macht beides. Die tonisiert das Nieren-Yin und das Nieren-Yang, je nachdem, was der Patient braucht.
Was nimmst du da für Punkte? Kannst du es mal?
Okay. die tonisierenden, also um die Niere zu tonisieren, werden, also es sind immer vier Punkte, und zwei werden tonisiert und zwei werden sediert. Und um die Niere zu tonisieren, tonisieren wir Niere 7 und Lunge 8, und wir sedieren Niere 3 und Milz 3. Das hängt mit den fünf Elementen zusammen. Ja, also die Niere ist Wasserelement, und nach diesen Standardregeln aus den dem Ernährungszyklus würden wir ja die Mutter des Wasserelements tonisieren, und das ist das Metall. Das heißt, wir tonisieren den Metallpunkt auf dem Nierenmeridian selbst, und wir tonisieren den Metallpunkt auf dem Metallmeridian. Das ist der Lungenmeridian. So kommen die zwei zu tonisierenden Punkte zustande, Niere 7 und Lunge 8. Ja? Damit stärken wir den Ernährungszyklus, was dann sozusagen den Nierenmeridian stärkt. Und jetzt wollen wir noch nach dem Kontrollzyklus das Element schwächen, was das Element Wasser auf dem Nierenmeridian dämpft oder kontrolliert. Ne? Und das ist Erde. Ja, Erde kontrolliert Wasser. Mhm. Und das wollen wir sedieren, so dass das Wasser weniger kontrolliert wird und mehr zur Geltung kommt. Und insofern sediert man dann Niere 3, also den Erdpunkt auf dem Nierenmeridian, also den Erdpunkt auf dem Wassermeridian. Und wir sedieren den Erdpunkt auf dem Erdmeridian, also auf dem Milzmeridian, und es ist Milz 3. Und das ist im Grunde das Prinzip, das bei all diesen Behandlungskonzepten, die mit Tonisieren und Sedieren zusammenhängen, zum Tragen kommt letzten Endes. Ja. Und damit können wir das Nieren-Yin oder das Nieren-Yang stärken, je nachdem, was der Patient braucht. Das hört sich erstmal abstrakt an, aber das funktioniert es funktioniert ziemlich gut. Und dann kann man natürlich in weiteren Schritten noch andere Punkte oder Zusatzbehandlung machen, um das zu wärmen. Ja, also jetzt konkret, diese Patientin kriegt die Moxabox auf den Unterbauch von mir, die kriegt Moxa auf der Nadel, auf Blase 28 ist der Schuhpunkt der Blase am Rücken. Nadel Blase 23. Also Dinge, die man auch in der normalen TCM machen würde. Da ist die Samenakupunktur sehr flexibel und frei. Aber dieses Grundkonzept, kommt sozusagen immer aus in meiner Behandlung oder in der Samenakupunktur aus diesen ganzen Dingen, die ich jetzt gerade schon so erzählt habe.
Ah ja, das gibt auf jeden Fall einen guten Einblick, wie die Denkweise ist bei dieser Vier-Punkt-Methode. Jetzt habe ich gelesen in deinem Aufsatz, dass man auch psychoemotionale Probleme gut behandeln kann mit Zahnakupunktur. Und da sind Blasenbeschwerden ja ein super Kandidat, ne? Also
ja.
In meiner klinischen Erfahrung jedenfalls stecken da oft auch
genau.
Ängste, traumatische ja. Erlebnisse und so weiter mit drin. Ist es mit dieser Vier-Nadel-Methode auch schon abgedeckt oder?
Das ist kaum zu verstehen, wenn man es zum ersten Mal hört, aber das ist auch damit abgedeckt. Das funktioniert so, dieser Dr. Kim Hong-kyung, von dem ich vorher schon gesprochen habe, der eben seit den 80er Jahren sich im Grunde sein Leben dieser Samenakupunktur verschrieben hat und ganz viele Dinge da gemacht hat, der propagiert, dass, das können wir eigentlich aus der TCM auch verstehen, aber ich finde, es ist nirgendwo so klar ausgedrückt, der propagiert, dass die Energie der Meridiane, dass dort nicht nur Energie läuft, die physiologische Mechanismen reguliert, sondern jeder Meridian hat auch noch einen energetischen Aspekt, der die Psyche reguliert oder mit der Psyche zusammenhängt und bestimmte Aspekte, bestimmte Funktionen, psychoemotionale Funktionen abdeckt. Und ich habe ja vorher schon gesagt, oder es ist vielleicht ja nicht ganz explizit, aber implizit klar geworden, wir haben immer zwei Meridiane, die sich energetisch so ausbalancieren. Und dieses Balance propagiert er auch für emotionale Themen. Da müssen wir wahrscheinlich ein Beispiel machen, ja. Also nehmen wir diese Ebene der Zhuyin-Meridiane, also das Herz und Niere sind, Entschuldigung, Shaoyin. Herz und Niere sind Shaoyin, also sind warm und heiß nach diesen sechs Qi. Und er sagt, dieses warm und heiß korrespondiert mit positiven, warmen Gefühlen von Liebe, Erotik, sich für etwas hingeben können, sozialen Kontakt aufnehmen können. Also alles, was damit zu tun hat, dass wir auf eine gewisse Art und Weise warme, unser Herz erwärmende Gefühle und Energien haben können. Und so gibt es emotionale Bezüge mit jedem Meridian und genau mit diesem ausgleichenden Modell, also dem Shaoyin steht das Taiyang gegenüber, hat was mit Kälte zu tun. Und er sagt, das sind solche Emotionen, die einen kalt machen oder symbolisch abkühlen. Und das ist im Grunde alles, was mit Angst zu tun hat. Ja, also extreme Todesangst. Der Kim Hong-kyung macht immer sehr, wie soll ich sagen, sehr bildliche Beispiele, ist im Grunde ein Soldat, der im Schützengraben steht und jeden Moment kann ihm eine Granate auf den Kopf fallen. Also du bist in einer Situation, wo du extreme Todesangst eigentlich schon hast. Da passieren Dinge, die man mit dem Blasenmeridian, der das reinste Taiyang ist, also die reinste Kälte hat, in Zusammenhang bringen können. Ja, also was passiert, wenn Leute sehr viel Angst haben? Man nässt sich ein, ja. Also die Blase gibt das Wasser ab. Wir kriegen eine Gänsehaut. Das hat was, in diesen Reaktionen, die entsteht, als ob wir ganz kühl sein würden. In einer sehr starken Stressreaktion, wo viel Adrenalin ausgeschüttet wird, fangen die Leute zum Zittern an und frieren tatsächlich. Also so, als ob man sehr, sehr kalt ist. Und so macht er sehr viel so symbolische Bezüge und leitet daraus die Zusammenhänge mit den Emotionen ab. Und wenn wir eben sehr starke Angst haben, die ganz viel mit Kälte zu tun hat, um das auszubalancieren, müssen wir Wärme reinbringen, emotionale Wärme in einen Menschen fördern. Und da ist wieder genau das gleiche Konzept. Wenn wir sehr stark wärmen wollen, auch diese emotionale Wärme, können wir die Shaoyin-Meridiane nehmen, also Niere oder Herz tonisieren am heißesten. Der heißeste Meridian ist der Herzmeridian. Ja, der ist das Feuer nach den fünf Elementen. Und Shaoyin, das auch Hitze und Feuer darstellt. Insofern ist es der Herz, wärmste Meridian. Und wir können Ängste reduzieren und die soziale Kontaktfähigkeit, die Zuwendungsfähigkeit, die Hingabefähigkeit von Menschen stärken, indem wir den Herzmeridian tonisieren. Ist nicht so abwegig im Vergleich zur TCM. Ja? So gibt es eben so Prinzipien für jeden Meridian. Einiges ist schon anders als in der chinesischen Medizin, aber das wird vielleicht zu weit führen, wenn wir die Details alle jetzt heute hier ansprechen.
Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
Zur Samenakupunktur?
Mhm.
Ja, also ich habe eben durch mein Studium und auch durch meine sonstige Lebensgeschichte, also ich mache nächstes Jahr seit 40 Jahren Taekwondo, also koreanische Kampfkunst, habe ich eine enge Beziehung zu Korea entwickelt und bin dann, wie ich die TCM-Ausbildung angefangen habe, das erste Mal nach Korea gereist, um diese koreanische Handakupunktur zu lernen. Bei dem Institut von dem Menschen, der diese Handakupunktur entwickelt hat. Da war ich damals insgesamt 4-mal in Korea und habe dort diese Ausbildung gemacht, die koreanischen Therapeuten eigentlich machen. Und letzten Endes war es so, ich war am Ende dieser Ausbildung ein bisschen unzufrieden mit dem, was dort vermittelt wurde, was den Theoriehintergrund betrifft und auch was die praktischen klinischen Fertigkeiten und die Diagnostik betrifft. Das liegt bei dieser koreanischen Handakupunktur daran, dass es eigentlich ein Laiensystem ist. Also nicht die professionellen studierten Ärzte in Korea praktizieren diese Handakupunktur, sondern das ist, wie kann man sagen, so ähnlich. Ich sage immer, das ist so ähnlich wie die Homöopathie bei uns in Deutschland. Man kann hier auch zum Volkshochschulkurs gehen und für die Hausapotheke Homöopathie lernen. Und so ähnlich ist das mit dieser Handakupunktur. Und ich habe damals schon bei der AGTCM in München, in unserer Schule, war schon im zweiten Jahr, glaube ich, wie ich dann fertig war mit der Ausbildung, mit der TCM-Ausbildung, habe irgendwie gemerkt, nee, das ist einfach zu dünn. Mir ist zu dünn, was da sozusagen vermittelt wird. Und dann war es eigentlich letztendlich Zufall, dass auf dem Kongress in Rothenburg damals 2010 der Dr. Chu, mein erster Lehrer für Samenakupunktur, nur einen 3-stündigen Vortrag gehalten hat damals. Und er hat mir damals sehr großzügig seine ganzen Skripten gegeben und ich habe am Montag danach angefangen, Samenakupunktur zu praktizieren, weil diese Dinge, die in dieser Handakupunktur erklärt wurden, durch diese Informationen der Samenakupunktur eigentlich erst richtig klar geworden sind. Und ich habe mir dann gedacht, ja, okay, da mache ich halt gleich sozusagen das Original. Und so bin ich letzten Endes dazu gekommen und dann dabei geblieben.
War das Verlockende für dich jetzt, dass du das theoretisch besser einsortieren konntest? Und dann kamen auch die klinischen Erfolge in der Reihenfolge?
So kann man das eigentlich sagen. Grundsätzlich bin ich eigentlich ein Mensch, der relativ misstrauisch ist bei solchen Sachen und ich eigentlich ja erstmal sage, okay, ich schaue mir das alles erstmal unter Vorbehalt an, ob da wirklich was dahinter ist, und möchte erstmal sehen oder selber die Erfahrung machen, ob das Hand und Fuß hat. Und das ist dann einfach meine Erfahrung gewesen, dass das alles sehr, sehr gut funktioniert mit einer hohen Wirksamkeit. Ne? Ich bin nicht so ein Freund davon, damit so anzugeben, weil ich denke, es gibt so viele verschiedene Stile in der asiatischen Medizin und eigentlich sind alle gut und jeder, der irgendetwas macht, soll auch davon überzeugt sein, dass das, was er macht, auch gut ist und wirksam ist. Aber in meinem Fall sage ich, dass die Samenakupunktur ist wirklich sehr, sehr effektiv und sehr, sehr gut zu handeln, ja.
Und wenn man jetzt ein Wochenende Ausbildung gemacht hat, kann man sie auch schon praktisch anwenden.
Ja, genau. Also wenn die Teilnehmer eine solide TCM-Grundausbildung haben, reichen die 3 Tage, also Kurs, Freitag, Samstag, Sonntag, um das so anwenden zu können, dass man starten kann letzten Endes. Ja, warum ist das so? Das ist deshalb so, weil es im Grunde so ist, wie wir das jetzt schon besprochen haben. Ich kann mit diesen Punktkombinationen, die man dort lernt, Zhang-Fu-Diagnosen behandeln oder ich kann auf dieser Ebene der 6-Qi mit diesen energetischen, klimatischen Qualitäten arbeiten oder ich kann damit diese psychoemotionalen Themen ansprechen. Das heißt, wer mit der Zhang-Fu-Theorie sich auskennt, mit Zhang-Fu-Lehre eine Ahnung hat, kann seine normale Diagnose stellen und dann so einsteigen, dass man erstmal sagt, jetzt benütze ich statt den ganzen Punkten, die ich bisher benutzt habe oder wo ich im Lehrbuch nachschauen muss. Und für jede einzelne Diagnose gibt's ja ein Sammelsurium von Einzelpunkten. Benütze ich nach diesem durchgängigen Prinzip mit dem Ernährungszyklus und Kontrollzyklus, nach diesem Prinzip wähle ich die Punkte aus. Und Das ist das, wie man den Einstieg finden kann, wenn man eben das TCM-Grundwissen benutzen kann. Und ansonsten kann man die normale Pulsdiagnose verwenden. Man schaut die Zunge an. Alles so, wie man es in der chinesischen Medizin auch macht. Man überträgt quasi nur seine Diagnose auf die Samenakupunktur und kann dann, ich sag mal, blitzschnell diese Punkte auswählen. Das Einfachste ist, das ist eine Tabelle, zwei DIN A4 Seiten, die kann man sich in die Praxis reinhängen und kann dann sagen, okay, meine Diagnose ist so und so, ich gucke kurz auf die Tabelle. Wenn man das Prinzip verstanden hat, weiß man irgendwann die Punkte auswendig, das geht relativ schnell und dann kann man damit seine Grundbehandlungsstrategie eigentlich fahren.
Also ich finde, das ist schon mal sehr verlockend, als Appetithappen sozusagen, sich zu überlegen, ob man diesen Kurs gerne machen möchte. Gibt es jetzt noch irgendwas, was dir in diesem Zusammenhang wichtig ist und was wir noch nicht besprochen haben?
Ja, also man kann einfach sagen, was ist denn die Hauptunterschiede oder auch vielleicht die Vorteile von der Samenakupunktur? Ja, das erste ist, es ist ein durchgängiges Prinzip der Nadelauswahl. Das heißt, wenn man dieses Prinzip verstanden hat, fällt der geistige Aufwand weg, für verschiedenste Diagnosen andere Punkte auswählen zu müssen, weil man eben diese Zhang-Fu-Diagnosen mit immer den gleichen Punkten abdecken kann, auch wenn es erstmal paradox erscheint. Das zweite ist eben, dass dieser zusätzliche Theorieaspekt dazukommt mit diesen klimatischen Aspekten. Und im Kurs besprechen wir natürlich, wie man das erkennt. Da geht's, das wäre vielleicht noch die Besonderheit, bei diesem klimatischen Thema geht es sehr stark um konstitutionelle Faktoren. Und das ist eigentlich der wesentliche Punkt, wie allgemein gesagt wird, dass sich die koreanische Medizin von der chinesischen Medizin unterscheidet. Dass historisch sich das so entwickelt hat über die Jahrhunderte, dass in die koreanische Medizin auf Konstitution und Ausgleich von konstitutionellen Problemen einen sehr starken Schwerpunkt setzt. Und das ist diese klimatische Energie in der Samenakupunktur. Und wie man eben die Konstitution von jemandem einschätzt, wie man vielleicht auch Krankheitsphänomene mit Konstitution zusammenbringt und auf dieser Ebene arbeitet, das ist eben die Besonderheit, die man auch im Kurs lernen kann. Und diese psychoemotionale Ebene kommt eben auch noch dazu. Und im Kurs gebe ich ganz viele klinische Tipps, wie man das machen kann. Genau, das könnte man vielleicht auch noch erwähnen, wenn man da drüber sprechen, noch was eben wichtig wäre, also Probleme des Bewegungsapparats, die einem bestimmten Ort sich zuordnen lassen, die behandelt man, also von der Grundbehandlungsstrategie in der Samenakupunktur auch, dass man eben diesen Meridian raussucht, der dort verläuft und erstmal ganz simpel die tonisierende Strategie dazu verwendet. Also simpelstes Beispiel ist ein Tennisarm, wo die Schmerzen eben im Verlauf am Ellbogen, im Verlauf vom Dickdarmmeridian sind, dann wäre die Behandlung gegenüber der Seite, wo die Schmerzen sind, also sagen wir mal, jemand hat auf der rechten Seite die Schmerzen, dass wir auf der linken Seite die vier Akupunkturpunkte benutzen, um den Dickdarmmeridian zu tonisieren. Das wäre eben die Grundbehandlung. Und auf der gegenüberliegenden Seite kann man wirklich so wie sonst auch in der chinesischen Medizin eben lokale Punkte, Schmerzpunkte nadeln oder eben mit Moxa arbeiten, genauso wie man es aus der chinesischen Medizin kennt. Aber die Schnelldiagnose, quick and dirty sozusagen, ist, okay, es tut am Ellbogen weh, Dickdarmmeridian, wir benutzen diese tonisierenden vier Punkte und damit habe ich meine Grundstrategie letzten Endes festgelegt. Also das ist sozusagen auch noch die Ebene, wie man auch wieder diese vier Punkte verwenden kann. Und damit haben wir ein relativ komplettes und sehr breites Spektrum, wie man Probleme anschauen kann und wie man Probleme behandeln kann. Ja, und alles, was wir zusätzlich machen wollen, ist im Grunde so wie sonst in der chinesischen Medizin auch. Ja, Ergänzungspunkte raussuchen, Moxa machen, muskuläre Verspannungen am Ort behandeln. Das unterscheidet sich alles nicht groß oder das ist sehr, sehr ähnlich wie in der chinesischen Medizin, kann man sagen.
Okay, ich danke dir für diesen Einblick. Danke auch für deine Zeit.
Ja, sehr gerne.
Und sehr spannend. Und ich wünsche dir einen guten Kurs in Offenbach.
Jawohl, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss und danke fürs Interview.